An dieser Stelle vielen Dank an meinen Partner für diese Folge. Das ist BAFAS. Natürlich, artgerecht, individuell. Die Fütterung mit BAF hat ja viele Vorteile. Ein besseres Immunsystem, weniger Zahnstein, glänzenderes Fell, geringerer Kotabsatz und der Hund riecht auch nicht mehr so viel. BAF orientiert sich ja am ursprünglichen Fressverhalten und es ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Mit BAFAS Complete schafft ihr nämlich ganz einfach den Einstieg. Auftauen, abwiegen, füttern. Das ist so easy wie Futter aus der Dose, nur halt viel gesünder. Also mein Hund / lieb BAF. Ich dachte am Anfang auch erst so, boah, das ist aber sehr schwierig, da den Überblick zu behalten. Aber das ging eigentlich super schnell. Morgens das Futter für abends rauslegen, abends das Futter für morgens und fertig. Bei / ist die Vorfreude auf sein BAFAS-Menü riesig. Gut, man könnte auch sagen, der Sabberfaden ist länger als sonst. Steigt jetzt mit den BAFAS-Complete-Menüs optimal ins BAFen ein, egal ob Junior, der erwachsene Hund oder auch Senior. Bei den Mixen von BAFAS ist für jeden was dabei. Und mit dem Code HUNDETALK2023 bekommt ihr auf www.bafas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.bafas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an BAFAS. Wir sind in Bielefeld-Senne. Und zwar beim Schlittenhunderennen. Total spannend. Hier ist richtig was los. Und ich bin verabredet hier mit einer Mascherin, einer Schlittenhundefahrerin. Der Antje, die muss ich jetzt erstmal suchen. Bis wir die hier finden in dem Riesengewusel, gucke ich mich mal so ein bisschen um. Hier sind ganz viele Stände. Hundefutter, Hundezubehör, Geschirre, alles Mögliche. Und ganz, ganz viele Hunde natürlich. Und dahinter gespannt sind so Wagen. Man sieht Huskies, man sieht Menschen in Trikots, die hier zum Start gehen. Und wir gucken uns das mal an.
5, 4, 3, 2, 1 okay, und go. Okay, okay. So.
Ja, wir haben die Antje gefunden. Hier auf dem großen Gelände ist ja ordentlich was los und wir sind jetzt bei dir im Wohnwagen. Erstmal Dankeschön, dass wir beide sein dürfen.
Ja, ich freue mich, dass ihr da seid.
Du bist hier beim Rennwochenende, Schlittenhunde Rennen Senne. Erzähl mal, was passiert hier alles? Man kann sich das so gar nicht vorstellen als Nicht-Schlittenhundesportler.
Ja, also Schlittenhundesport hört sich ja eigentlich immer erst nach Schnee an. Aber wir trainieren im Herbst oder ab Herbst primär erstmal auf Rädern. Und Räder heißt alles, was Räder hat. Also sprich, Roller sind dabei, Fahrrad ist dabei und eben auch 4 Räder oder auch 3 Räder. Und da kann man eben auch Schlittenhunde vorspannen und kann das trainieren. Und der Schlittenhundesportverein Münsterland veranstaltet das hier in Senne. Ja, ist eine Menge los.
Man sieht auf jeden Fall hier, wenn man so aus dem Fenster deines Wohnwagens guckt, sehr, sehr viele Autos, sehr, sehr viele große Autos, Wohnmobile, Autos mit Hundeboxen. Wie viele Hunde hast du hier heute am Start?
Also ich habe 6, wobei nur 5 am Start sind und der 6. ist unser Haushund, unser Dalmatiner.
Und der rennt nicht so gerne mit?
Der rennt jetzt nicht mehr mit, aber der hat mich zum Sport gebracht.
Ach, der hat dich quasi als Laufhund dahin gebracht, wo du jetzt bist. Wie hat denn das alles angefangen bei dir damals?
Also Dalmatiner, weiß man ja, es ist ja sehr lauffreudig und der muss beschäftigt werden. Und es gab mal einen Film, der heißt Im Bann des Yukon. Über Schlittenhunde. Und als ich den gesehen habe, habe ich so ein bisschen gegoogelt und bin dann eben auch darauf gekommen, dass man einen Hund eben auch vor einen Trike oder vor einen Roller spannen kann und habe mir dann einen besorgt und habe dann mit dem Dalmatiner erstmal ein bisschen trainiert. Und wenn man das einmal gemacht hat, leckt man sehr schnell Blut und will das weitermachen. Und dann baut sich eine Geschichte auf, die ganz viele schon erlebt haben.
Okay. Erzähl mal, also wie ist das dann passiert von dem einen Dalmatiner und dem einen Trike, was du dann hattest, bis hin jetzt, wir sind jetzt hier an einem Wochenende, du hast einen komplett umgebauten Pickup mit Boxen hinten drauf, jetzt 6 Hunde, einen Wohnwagen, bist mit Sack und Pack hier unterwegs, was kam so dazwischen?
Ja, also ich habe erstmal, als ich da Spaß dran hatte und mein erstes Rennen auch gefahren bin, nur mit dem Dalmatiner, habe ich mir gedacht, naja, mit 2 Hunden wäre es ja auch ganz schön. Und da man dann in dieser Maschergemeinde oder in diese Maschergemeinde schon so ein bisschen reingerochen hat, denkt man natürlich dann primär an einen Schlittenhund. Und dann habe ich einen ausgebildeten Schlittenhund bekommen, der dann zuerst mit dem Dalmatiner zusammengelaufen ist. Und das geht für eine Zeit lang gut. Und dann merkt man irgendwann, dass es von der Laufart nicht passt. Der Dalmatiner kann sehr lange traben, 20, 30 Kilometer. Und der Schlittenhund, zumindest die Art, die ich habe, die powert eben auf weniger Kilometer, aber dann 200%. Und das passt irgendwann nicht zusammen. Und dann denkt man sich, naja, 2 Hunde war aber so schön. Dann holt man sich dann, also hat man den Dalmatiner, den ersten Schlittenhund und denkt, na gut, den zweiten Schlittenhund jetzt auch noch dazu. Und wenn man die hat und ein Rennen fährt und einer wird krank, da brauchst du ja einen Ersatzhund. Da kommt dann der dritte Schlittenhund und dann bist du ganz schnell bei der 4-Hunde-Klasse mit dem 5. Schlittenhund als Ersatzmann.
Okay, ich verstehe. Also man kann einfach nicht mehr aufhören. Wenn man dann aber so viele Hunde hat, wie wohnst du dann mit den ganzen Hunden? Weil die sind ja auch im Alltag da. Die holt man ja nicht nur irgendwie aus dem Keller, wenn man am Wochenende nach Bielefeld fährt.
Nein, nein. Also unsere Hunde haben alle Familienbezug. Wir haben zwar eine Möglichkeit, dass sie draußen schlafen, wobei draußen heißt jetzt nicht unter freiem Himmel. Die haben schon ihre Boxen da und ihr Hundehaus eigentlich mit einem Freilauf. Aber die haben schon Familienbezug. Also eigentlich habe ich meinem Mann versprochen, dass sie nicht mit ins Haus kommen, aber natürlich sind sie abends auch mit auf dem Sofa teilweise. Da muss er sich dann schon seinen Platz mal erkämpfen.
Ja, man muss Prioritäten setzen.
Ja, ganz klar, sehe ich auch so. Also er macht das auch ganz tapfer mit.
Das ist nett. Und du sagtest gerade, das sind sehr spezielle Schlittenhunde. Erzähl mal was sind das so für Hunde, auch so vom Typ her? Wo kommen die her?
Ja, also wenn man an Schlittenhunde denkt, denkt man ja eigentlich eher an Huskies. Die, die ich habe, sind die Schlappis, sagen wir so salopp, also die mit den Schlappohren. Das sind Mischlinge zwischen Pointer, Deutsch-Kurzer und Windhund. Und die sind halt gemacht für eher kürzere Strecken. Die Huskies, das kennt man eben von den Bandes-Yukons sozusagen, dass die also sehr lange Strecken laufen. Das sind Sprintrenner. Das heißt, man muss schon irgendwann, wenn man mit sowas anfangen will, sich entscheiden, in welche Richtung des Schlittenhundesports man gehen möchte. Weil davon hängt dann ab, welche Art Hund man dann in sein Rudel aufnimmt.
Würde ich jetzt mal so sagen, in Deutschland ist es wahrscheinlich einfacher zu trainieren, wenn man eher so die kürzeren Sachen macht, weil so irgendwie 20, 30 Kilometer durch die Wildnis, das ist hier nicht so einfach, ne?
Ist schwierig. Also es gibt sicher Stellen in Deutschland, wo das geht. Bei uns in unserem Bereich geht es eher nicht und es ist ohnehin mit dem Training auch schwierig, da darf man sich auch nichts vormachen. Es sind natürlich Fußgänger unterwegs, man will keinen stören. Man muss zu Zeiten fahren, wo andere noch im Bett liegen. Ja, also mit den Trainingsgegebenheiten ist es schwierig und die meisten Mascher verraten auch nicht, wo sie trainieren, weil sie halt den Hype auf dieses Gelände dann auch nicht haben wollen.
Also du sagst, man trainiert dann, wenn andere noch schlafen. Das heißt, du stellst dir, weiß ich nicht, um 5 Uhr einen Wecker und dann ziehst du mit deinem Gespann los?
Also ich habe das Glück, dass ich jetzt einen Trainingsbereich gefunden habe, wo ich auch tagsüber fahren kann. Und da bin ich ganz ehrlich, so früh stehe ich nicht mehr auf. Das habe ich aber früher auch durchaus gemacht, also auch vor der Arbeit schon mal. Aber das kommt heute eigentlich nicht mehr vor. Ich habe einen Bereich, wo ich tagsüber gut trainieren kann. Und dann hängt es natürlich von den Temperaturen ab. Das ist dann der Nachteil. Also früh ist es kühl. Wir wollen kühle Temperaturen haben. Mittags ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich bin auch noch berufstätig. Also ich muss alles das irgendwie unter einen Hut bringen. Und da geht's manchmal nur mittags oder dann eben Abend.
Ab welcher Gradzahl sagt ihr, okay, Feierabend geht nicht?
Also ich glaube, da hat jeder seine eigene Grenze. Aber ich fahre nicht mehr, wenn es 14 Grad oder mehr ist.
Also 14 Grad, das heißt, du hast wirklich, ich sag mal, Saisonarbeiter, so ab Herbst, Winter und wenn es dann schon wieder Frühjahr wird, könnte es dann auch wieder vorbei sein. Was machst du denn mit den Hunden im Sommer? Sagen die auch, jetzt würde ich doch mal gerne rennen?
Also rennen wollen die immer. Also wir spielen viel, beschäftigen die halt vom Kopf her. Ich gehe mit denen schwimmen und Freebiken. Also das heißt, man hat ein Fahrrad und hat die Hunde dann bei sich und dann laufen sie schon mit am Rad, aber halt nicht unter Zug. Also beschäftigt werden müssen sie und es macht ja auch Spaß, ne, die einfach mal so laufen zu sehen. Und Kopfarbeit, wir haben so ein Mini-Agility-Parcours, den ich mir zu Hause mal aufbaue zwischendurch. Das sind immer nur ganz kurze Sequenzen von ein paar Minuten, aber es macht den Hunden Spaß. Das ist dann die Sommerarbeit.
Was sind das so für Typen, deine Hunde? Lass uns die mal durchgehen.
Also Ronja, wie gesagt, ist unser Haushund. Das ist so die Grande Dame. Dann habe ich die Snickers, das ist mein Leithund, also der das Team anführt. Da sage ich immer, das ist meine Bank, weil die ist auch am Start und im Rennen zwar angespannt, aber ruhig und sehr gut ansprechbar. Da habe ich jetzt so einen Nachfolgehund, die Anouk, die ist auch ruhig und zieht auch toll. Und dann habe ich zwei doch ziemlich durchgeknallte Typen, die Grace und die Yakari. Die sind am Start schwierig zu handeln, weil sie einfach sehr, sehr aufgeregt sind. Muss ich sagen, sind die auch sehr jung noch. Und da muss man eine Menge Arbeit sicher noch reinstecken. Ob ich das wirklich so rauskriege, weiß ich noch nicht. Es gibt sicher also Profis, die noch sehr viel länger im Sport sind, die das sehr viel besser könnten. Aber die gehören halt jetzt nun mal zu mir und jetzt werde ich damit auch fertig.
Wie ist denn das, wenn du einen neuen Hund bekommst? Ist es einfach so, dass man den dann in so ein Gespann reinpackt und dann laufen die, orientieren sie sich an den anderen Hunden? Oder wie musst du da selber noch viel Arbeit auch investieren?
Also wenn ich einen jungen Hund kriege, dann erstmal zieht er, wenn er als Welpe kommt, sowieso erstmal gar nicht. Also ich ziehe dem schon mal ein Geschirr an, damit er weiß, wie sich das anfühlt. Und ich versuche, den auch schon mal ruhig hinzustellen. Zugarbeit kommt aber erst deutlich später. Und dann kommt es drauf an, ich hatte bis zum letzten Jahr noch meine Filou, die ist leider, mussten wir einschläfern lassen, das war ein sehr erfahrener Hund, die ist frei vorm Team gelaufen und ich habe die Kommandos gerufen, ne, rechts und links, und die Jungen sind ihr hinterhergelaufen. Also sie hatten schon einen Hundelehrer sozusagen vorne. Und wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann trainiere ich sie alle einzeln. Also ich habe sie alle dann einzeln mal vorm Roller, erstmal nur wirklich für ein paar Meter, damit sie wissen, was sie überhaupt tun sollen. Und es muss halt immer eine tolle Belohnung am Schluss dabei rausspringen, damit sie Spaß dran haben.
Okay, die da wäre?
Ja, also entweder spielen oder halt Leckerchen. Die können auf dem Fressnapf mal zulaufen, der aber dann um die Ecke steht. Da möchte man dann ganz besonders gerne hin. Er ist noch nicht zu sehen, aber man weiß, er steht da. Also es gibt schon so ein paar Tricks, die man da anwenden kann.
Okay, also Hunde, die auf jeden Fall rennen wollen. Wie machen die sich so im Alltag? Wie sind die bei dir im Garten? Verspielt oder rennen die da auch die ganze Zeit hinter sich her?
Ja, also spielen ist ganz groß geschrieben, eben gerade weil es auch ein Rudel ist. Aber auch da gibt es unterschiedliche Hundetypen. Also
Klopf, klopf, dein Mann kommt rein.
Hallo.
Nee, alles gut, komm ruhig rein.
Komm rein.
Warte draußen.
Ist ja schön, wenn man den Support der ganzen Family hat, oder, die hier ist.
Ja, ich muss sagen, die machen auch eine Menge mit. Also man muss ja wirklich rechnen, das sind jetzt 6x4 Pfoten, die Dreck machen zu Hause. Es sind halt solche Wochenenden, wo man eben dann auch mal weg ist von der Familie. Man muss einen Stellplatz haben für das Auto, man muss die Hunde unterbringen. Mal ein Sonntagsfrühstück ist dann auch nicht immer drin, weil halt einer dann auf dem Trail ist. Meine Tochter, die hat es eine Zeit lang mal mitgemacht. Die ist ganz super gelaufen mit Hund, aber die ist jetzt 17 und da ticken die Uhren halt einfach auch ein bisschen anders.
Ja. Also du hast eben schon gesagt, dein Mann muss um den Platz auf dem Sofa kämpfen. Jetzt darf er noch niemals hier in den Wohnwagen, weil wir hier...
Er wollte ja nicht. Er traut sich vielleicht.
Was hat er für einen Bezug zu den Hunden?
Also Frank hatte immer Hunde. Auch als Kind schon. Die haben mit Schlittenhunde nichts zu tun gehabt, aber die hatten immer Hunde. Insofern, er liebt schon die Hunde. Den Sport, sage ich mal, nimmt er positiv hin und unterstützt mich auch, hat mich eben auch mit an den Start gebracht und sagt auch, Mensch, du musst jetzt doch mal wieder noch ein anderes Rennen fahren und so, das schon, aber er würde sich nicht draufstellen. Ich habe es versucht, ich habe es bisher leider nicht geschafft, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Aber es ist wirklich, wie gesagt, eine Mordslogistik, ne? Du hast dir das Auto umbauen lassen, du musst gucken, dass du diese Fahrzeuge alle mitbekommst, dein Trike, habe ich noch hier so ein Roller hast du mit dabei. Wie lange brauchst du vor so einem Wochenende, um das alles hier zu packen?
Ja, so 2-3 Tage brauchst du schon. Also den Wohnwagen muss man ja eh mal klar machen und dann musst du alle Fahrzeuge nochmal durchgucken, funktionieren die Bremsen, da wird bei den Rennen auch drauf geachtet, ne? Haben die funktionsfähige Bremsen, ist das alles in Ordnung, schlackert da nichts? Dieses ganze Technische kommt halt eben noch mit dazu. Also so 2-3 Tage braucht man schon zur Vorbereitung. Von den Fahrzeugen her ist natürlich eine Menge, wobei ich nicht immer alles mitnehme. Ich habe einen schweren Trainingswagen und ich habe einen Quad zum Trainieren und 3 Roller und ein E-Bike und ein Fahrrad. Also hängt schon eine Menge dran, aber man nimmt ja auch nicht immer alles mit.
Also man kann schon sagen, das ist wirklich ein riesengroßer Teil in deinem Leben. Gibt es so Momente, wo du sagen würdest vielleicht, boah, jetzt hänge ich diesen ganzen Kram irgendwo an den Nagel?
Es gibt immer Situationen, wo man denkt, verfluchte Hacke, was machst du eigentlich hier? Also das hängt gar nicht so mal unbedingt mit einem gewonnenen Rennen oder sowas zusammen, aber einfach der Aufwand ist halt eben schon groß. Und wenn man weiß, die anderen sitzen schon vorm Kamin und lesen irgendwie ein Buch und man steht halt im Regen und im Matsch draußen in der Kälte und bibbert und ist durchgefroren, da denkt man sich halt schon manchmal, ja, sag mal, bist du eigentlich bescheuert, jetzt hier zu stehen? Aber die Liebe und der Spaß einfach an dem Sport ist so groß, ich würde ihn nicht aufgeben.
Du hast gesagt, deine Tochter ist 17, ist gelaufen, ne? Canicross nennt man das, glaube ich.
Genau.
Hat jetzt so ein paar andere Sachen im Kopf. Wenn die jetzt irgendwie, sag mal, mit 22 ankommen und sagen, Mama, ich will das auch so machen wie du, würdest du da sagen, hör bloß auf, oder würdest du sagen, komm, machen wir?
Also ich würde mich freuen, wenn sie sich anschließen würde, aber ich würde ihr nicht extra dafür jetzt nochmal wieder neue Hunde anschaffen, weil ich selbst weiß, wie das ist im Berufsleben. 22 bist du entweder in der Ausbildung oder eben tatsächlich schon im Job. Und ich bin mit meinen 6 Hunden jetzt absolut voll ausgelastet, würde jetzt nicht nochmal extra 2 dazu holen, damit sie jetzt 2 Jahre das machen kann und dann zieht sie vielleicht irgendwo hinweg. Oder so. Da muss einfach dann die Vernunftbremse gezogen werden. Das wenn ich jetzt die Hunde hier sehe, man könnte immer wieder noch einen dazu holen. Es gibt tolle Züchter und tolle Hunde, aber irgendwann muss man auch mal die Bremse ziehen. Also ich würde mich freuen, wenn sie es machen würde, aber ich würde ihr nicht extra einen Hund anschaffen, sondern sie würde dann mit einem von meinen Hunden losziehen können.
Das hast du eben schon gesagt, du hast mit dem Dalmatiner angefangen, ganz klein, bist mal so ein bisschen um den Block gefahren, um zu gucken, was da passiert. Dann hatte ich das gepackt. Was sind so Ziele noch? Also wo sagst du jetzt, Mensch, in meiner Mascha-Karriere möchte ich vielleicht das Rennen noch fahren oder da vielleicht auch mal gewinnen?
Ja, also es gibt ganz viele Sachen, die ich noch gerne machen würde. Vor allen Dingen würde ich viel lieber nochmal, oder was heißt nochmal, also ich würde gerne auf Schnee mehr fahren. Ich habe zwei Schneerennen bestritten, das ging auch ganz gut. Beim dritten habe ich nach einem Kilometer aufgeben müssen, weil ich einfach nicht geübt genug bin im Schlittenfahren. Da bin ich mit meinem Hund dann wieder zu Fuß ohne Schlitten sozusagen nach Hause gegangen, weil es einfach keinen Sinn hatte. Das will ich gerne machen, also mehr nach Norwegen oder Schweden. Das scheitert allerdings an der Zeit. Der Weg dahin ist halt eben sehr weit. Und wenn man da oben ist, braucht man dann also wenigstens ja sag mal 2 oder 3 Wochen. Und ich kann so lange aus dem Job nicht raus.
Ja gut, klar. Das ist halt, da muss man immer so ein paar Kompromisse halt eingehen. Das ist nicht so einfach. Das Geld kommt ja auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen, leider Gottes. Ja, sonst könnte man...
Sport, das muss man auch sagen. Also man darf sich da nicht täuschen. Ne? Futterkosten, Tierarztkosten, die ganzen Fahrzeuge und so weiter. Man darf sich da nicht verzetteln.
Würdest du, wenn jetzt jemand sagt, ich fange damit an, was würdest du dem raten? Halt das klein oder guck mal erst vorsichtig rein. Weil wie gesagt, erstmal so die Anschaffung von so einem Roller ist ja wahrscheinlich auch nicht mal eben, dass man den für 29 € im Laden bekommt.
Nee, das stimmt. Aber man kann ja eben einfach mal versuchen, wie benimmt der Hund sich, wenn man läuft. Ne? Es gibt ja so Canicross-Gürtel, also das ist so ein Gürtel, der um die Hüfte geschnallt wird. Da ist eine zu kleine dran, da kann man den Hund auch vorspannen, sozusagen, dass der Hund einen selber zieht oder auch mal am Fahrrad. Und erst mal gucken, auch vor allen Dingen, ob der Hund dran Spaß hat. Und von da ausgehend kann man dann halt weiter ausbauen.
Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Zukunftssport auch so ein bisschen in Richtung Trendsportart geht, dass viele das irgendwie ausprobieren. Man liest immer auf Facebook mal gerne, ach, da ist ein Seminar und ach, ich mache das hier. Es ist aber nicht unbedingt was für jeden Hund, oder?
Also wir haben ja auch jemanden, der mit dem Dackel läuft. Also das gibt es auch. Es ist nicht unbedingt was für jeden Hund. Also wichtig ist einfach, rasseunabhängig, ob der Hund Spaß daran hat, ja oder nein. Und dann ist es, wenn man das tatsächlich mal in gesicherten Verhältnissen eigentlich ausprobieren will, ist es schön, wenn man irgendwo mal ein Rennen findet, wo ein Gästerennen ist. Da weiß man, dass der Trail, so heißt ja unser Bereich, also unsere Straße sozusagen, die wir dann fahren, unsere Wege, dass die geschützt sind, abgesichert sind und da kann man das einfach mal ausprobieren. Wenn man es dann weitermachen will, dann sollte man eben schon auch gucken, dass man entsprechende Seminare macht, um fit zu sein. Und wenn man dann den eigenen Hund weiter noch motiviert hat, also wenn es ihm nur noch Spaß macht, dann feel free. Also auf jeden Fall machen, das ist toll. Die Mascha-Gemeinde ist nicht so groß in Deutschland. Auf den Rennen findet man doch eigentlich immer wieder Bekannte.
Wie sind die so drauf, die Mascha?
Also ich genieße das sehr, weil hier eine unheimliche Hilfsbereitschaft ist. Das ist völlig unabhängig davon, wer was ist oder wer wie heißt oder woher er kommt oder auch welche Klasse er fährt. Es ist wirklich so, hier hilft man sich untereinander. Und das ist im Leben nicht überall selbstverständlich. Das ist so ein bisschen, also heile Welt kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist so ein bisschen Paralleluniversum sozusagen. Und das ist schön an diesem Universum, dass die Leute sich untereinander helfen.
Also so eine große Familie, wo jeder sagt, komm, kannst du mir mal gerade den Hund halten oder hilfst du mir mal gerade den Wagen irgendwie runterzupacken?
Genau, also das braucht auch nicht mal einer sein, den man jetzt besonders gut kennt. Wenn man hier einen auf dem Platz anspricht, der hilft einem. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch... ja, Regel unter den Maschern, dass man sich gegenseitig hilft. Also selbst auch beim Rennen auf dem Trail, wenn einer sich irgendwie mal verletzt oder ein Problem hat mit dem Hund, dann hält man an und hilft. Dann ist das Rennen nebensächlich, sondern da ist wirklich so das Miteinander. Das ist schön.
Nun gibt's aber auch Nachrichten, wenn man so irgendwie von internationalen Rennen mal Sachen hört, dass die ihre Hunde teilweise ganz schön verheizen. Ob das so ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Du bist da mehr in der Materie. Wäre das für dich so ein Punkt, wo du sagst, okay, halt, stopp, hier ist es vorbei. Also das Wohlergehen meiner Hunde ist mir wichtiger als irgendwie jetzt vielleicht ein dritter oder zweiter Platz?
Ja, klar. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also ich kenne auch keinen, der seine Hunde verheizt. Die sind alle wirklich vorsichtig mit den Hunden und gucken lieber 5-mal, bevor es ins Rennen geht, ob es dem Hund gut geht. Und also ich kenne persönlich keinen, der seine Hunde da bis so ans Limit fährt, dass die nicht mehr können. Es mag es geben, ich kenne keinen.
Ich fand das hier eben ganz auch interessant, als wir das gesehen haben, als du deine Hunde fertig gemacht hast und eingeladen hast. Da kamen wirklich mal Leute vorbei und haben geguckt, auch was mit ihr und was macht sie so. Also es scheint wirklich so ein netter familiärer Austausch dann zu sein auch, ne?
Ja, das ist also unter den Maschern allerdings auch auch bei den Zuschauern. Das ist immer schön. Die haben Interesse. Das ist natürlich schon auch ein bisschen was Besonderes. Man sieht es nicht so jeden Tag. Ja, es ist eine schöne Kommunikation untereinander.
Und ich glaube, auf so einem Rennen hier ist es schon ganz irre. Also ich kann mir vorstellen, du wirst trainieren und da ist keine Menschenseele unterwegs. Und hier stehen dann auf einmal wirklich, doch ich glaube, so ein paar hundert Leute auch am Start. Was ist denn das für ein Gefühl?
Ja, ist immer für mich Adrenalin pur. Ich mache mir fast in die Hose. Es ist wirklich, also es ist spannend. Das merkt man den Hunden dann natürlich auch an. Ich bin immer so ein nervöses Hemd. Ich übertrage es dann eh auf den Hund. Es gibt andere, die sehr ruhig umgehen mit den Hunden. Aber es ist natürlich, klar, Anspannung da. Wobei man sagen muss, meistens ist es so, wenn die Hunde dann einmal losgelaufen sind, dann fällt das von einem ab und dann hat man einfach nur Spaß.
Man merkt als Zuschauer auf jeden Fall die Energie, die da in diesem ganzen Gespann steckt. Also die Hunde sind völlig erregt und wollen und wollen und wollen. Du musst da, glaube ich, wirklich die Bremse treten, damit ihr da nicht so Stück für Stück nach vorne rückt und dann wirklich aufs Startkommando erst startet. Und dann geht das richtig los. Wie schnell seid ihr da so?
Ja, also das kommt aufs Team an, aber so im Schnitt 30, 35 km/h kriegst du schon drauf. Bei manchen Teams ist es auch durchaus schneller im Schnitt. Das heißt, es sind ja auch höhere Spitzen noch mit dabei. Da sind wir schon flott unterwegs, ja.
Und hier so die Runde, die fahrt ihr so, ich sag mal, im Schnitt so um die 8 Minuten. Was ist das für ein Gefühl, wenn du da auf dem Wagen stehst? Also wie nimmst du dieses Rennen dann insgesamt wahr?
Also ich blende alles drumherum dann aus. Da konzentrierst du dich auf jede Kurve und auf jeden Hund. Die Leine muss ja auch gespannt sein. Dem Hund muss es auch gut gehen, kann ja auch mal sein auf dem Trail, dass man merkt, ein Hund lässt ein bisschen im Zug nach. Da bremst man halt das ganze Team runter. Dem Hund muss es gut gehen. Also man fokussiert dann schon sehr auf das Team und auf die Strecke. Und das löst sich dann wieder, wenn man im Ziel ist. Und dann hat man auch wieder die Scheuklappen ab und kann sich die Umgebung besser angucken.
Was für Kommandos brauchst du unterwegs?
Also am Start halt das Startkommando, wie auch immer das ist. Bei mir heißt das okay, einfach nur. Dann gibt es G und H, das ist rechts und links. Und also easy heißt es bei mir, wenn wir ein bisschen runterbremsen vor der Kurve. Und ja, zwischendurch wird einfach nochmal mit okay angefeuert, wenn es dann mal wieder ein bisschen Dampf geben darf.
Lass mich raten, die beiden Jungen, von denen du eben gesprochen hast, die jungen Wilden, die haben es mit Easy nicht so, oder?
Ja, die haben es mit Easy nicht so. Allerdings haben die mit sich selber auch viel zu tun. Und dann ist es gut, wenn man halt auch sichere, erfahrenere Hunde dabei hat. Auch gerade so im vorderen Bereich vielleicht, weil die kann man halt so gut steuern, dass man die hinten auch gut mitnehmen kann, ohne dass sie unter Stress geraten.
Du hast erzählt, deine Snickers ist deine Leithündin, so deine Bank. Wie äußert sich das im Rennen unterwegs?
Also Snickers ist ein Hund, der mich schon mal heile nach Hause gebracht hat nach einem Sturz. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Das war aber meine eigene Schuld und auf diesen Hund ist immer Verlass. Der versteht sich mit anderen Hunden, der steht ruhig am Start, der geht die Kommandos sicher. Mit dem weiß ich eigentlich, auf den kann ich mich 100% verlassen. Bei einem jungen Hund, klar, der ist halt eben unsicher und der guckt natürlich noch rechts und links und der muss seine Erfahrungen machen. Deshalb ist es immer so ganz gut, wenn man so einen Hund hat, wo man sagt, okay, du bist jetzt mein Partner da vorne, der also mit mir zusammen dieses Team über den Trail bringt.
Bis zu welchem Alter kann man Hunde diese Höchstleistungen bringen lassen?
Also es gibt eine Happy-Dog-Klasse. Happy-Dog-Klasse sind meistens so ab die 8 Jahre und die ziehen dann immer noch. Da weiß man halt, gutes Tempo ist langsam, da geht es wirklich nur noch um Spaß haben. Also man kann das relativ lange machen. Meine Filou, die ist also wirklich bis 12 noch auch im Gespann gelaufen. Dann habe ich sie rausgenommen, habe sie halt im Freilauf mitlaufen lassen. Das hängt aber wirklich vom Hund ab. Man muss gucken, wie es dem Hund dabei geht.
Okay, wir müssen mal gerade ganz kurz unterbrechen, weil du sagtest, die Mascha-Gemeinde hilft sich selbst. Was müssen wir jetzt machen?
Ja, ich gehe jetzt zu einem Bekannten von mir, zum Gunter de Backer. Der fährt jetzt gleich sein Team und der braucht noch ein bisschen Hilfe am Start. Und da habe ich versprochen, dass ich komme.
Na gut, dann gehen wir da mal rüber und gucken uns das mal an. Ja, hier kam uns gerade ein Gespann entgegen und der Mascha sagte nur, boah, das war geil, geil, geil. Also das ist auch ein enormes Glücksgefühl, glaube ich, was?
Ja, total. Also für mich schon. Und wenn du hier in die grinsenden Gesichter der Fahrer reinguckst, ich glaube, es geht jedem so.
Und ich glaube, die Hunde sind auch happy.
Ja, klar, die wollen ja. Ne? Also man kann keinen Hund zwingen zu laufen. Die machen das freiwillig und die wollen. Und die sind glücklich, wenn die das dürfen.
Coole Sache. So, jetzt suchen wir mal den Kollegen. Was hat der für ein Gespann?
Der fährt 8 Hunde, der fährt auch Hounds, also die mit den Schlappohren. Da gibt es jetzt gleich ein ordentliches Getöse. Wir nähern uns dem schon, also es ist schon zu hören.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, die Jungs haben wirklich Bock, gleich mal loszulegen. Und das wäre also im Prinzip unmöglich, die irgendwie als Masche alleine geordnet zum Start zu bringen, oder?
Ja, es gibt Leute, die das können. Okay. Also die mit 6 Hunden ohne Leine zum Start gehen. Aber hier ist es doch besser, es sind ein paar Leute dabei. Und wir sind auch froh, dass er da ist. Er kommt aus Belgien extra angereist. Also es ist auch ein bisschen international hier. Und da hilft man sich halt eben gerne.
Wow, das finde ich cool. Ja, dann mach du deinen Job, ich lass dich mal in Ruhe. Sag mal, einen Sack Flöhe zu hüten ist einfacher, oder?
Ja, das stimmt, aber die sind halt jetzt aufgeregt, die wollen halt laufen jetzt. Ne? Ja.
Nach welchen Kriterien werden die jetzt hier eingespannt? Also wer ist wo?
Also meistens sind die größeren hinten in Wheel. Das sind die etwas schwereren Hunde, die halt die Fliehkräfte ausgleichen müssen. Und vorne ist der Kopf der Bande sozusagen.
Ja. So, ich gehe schon mal so ein bisschen aus der Schusslinie. Die Hunde werden jetzt gleich eingespannt. Es ist gar nicht laut hier, überhaupt nicht. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Unfassbar, was für eine Energie diese Hunde hier ausstrahlen. Die zittern am ganzen Leib. Die wollen richtig los. Man sieht jetzt nicht so, dass sie irgendwie so einen negativen Stress hätten oder so, sondern die haben da richtig Bock drauf. Die wurden dafür geboren. Die leben ihr Racerleben. Wahnsinn. So, jetzt halten hier wirklich 8 Helfer, diese 8 Hunde. Während der Mascha hinten sein Gerät klar macht, das ist so ein vierräderiges Teil, wo der so eine Bremse richtig in den Rasen gehauen hat. Und wenn er die löst, wissen die Hunde, alles klar, jetzt geht's los. Das ist hier Wahnsinn gerade zum Start. Jetzt gehen sie zum Start. So, jetzt läuft die Uhr am Start runter. 4, 3, 2, 1. Jetzt springen die Helfer zur Seite und das Ding geht, mein lieber Herr Gesangsverein, der ist schon weg. Das ist ja unfassbar. Alter Schwede, weg ist er. So, jetzt sind die Hunde irgendwie so in knapp 8 Minuten über die Strecke gepäst. Das ging ab wie Schmitz Katze. Und was jetzt halt echt auch schön zu sehen ist, da kümmert sich wieder jeder auch um den Hund. Also sind wieder die gleichen 8 Leute, die am Start waren. Die helfen jetzt, damit die Hunde schnell Wasser kriegen und da schnell halt was trinken können nach dieser Strapaze. Also da merkt man schon, das geht Hand in Hand. Das scheint wirklich echt eine total nette Familie zu sein, auch wenn man sie gar nicht so kennt. Aber das läuft gut. Antje, so nach dem Rennen waren die Hunde jetzt ein kleines bisschen entspannter, ne?
Ja, ja klar, jetzt haben sie sich ausgepowert und jetzt werden sie nochmal gewässert. Also klar, kriegen nochmal zu trinken und kriegen manchmal auch einen Zusatz zum Trinken, ob das Elektrolyte ist oder ein bisschen Fleisch oder so. Und dann haben sie draußen jetzt erst so ein bisschen eine Pause, wo sie abhecheln können noch. Und dann gibt es erstmal wieder eine Boxenpause, dass sie so wirklich zur Ruhe kommen. Also Tür zu, nicht mehr so laute Geräusche, dass sie so ein bisschen runterfahren können.
Wie sieht so ein Rennwochenende für euch Mascha aus? Wie viele Rennen fahrt ihr?
Ja, ich fahre nur ganz wenig, also 2 oder 3 im Jahr, weil ich einfach nicht mehr kann. Aber es gibt auch andere Mascha, die sind jedes Wochenende unterwegs.
Ja. Und jetzt an so einem Wochenende, wie viele Durchläufe macht ihr?
Meistens ist es ein Rennen auf 2 Tage begrenzt, Samstag und Sonntag. Außer die größeren Rennen, also Europameisterschaften, da läuft es dann häufig über 3 Tage. So, dass man halt eben Donnerstag oder Freitag anreist bei den kleineren Rennen, so wie es jetzt hier ist. Und dann fährt man halt Samstag und Sonntag. Sonntagnachmittag gibt es dann Siegerehrung und dann packt man seine Sachen wieder zusammen und fährt wieder heim.
Gibt es ein Rennen, was du in besonders guter Erinnerung hast? So dein, ich sag's einfach mal, geilster Lauf?
Ach, das kann ich jetzt im Moment gar nicht so sagen. Also es ist immer schön, wenn man gut rumkommt und die Hunde gut laufen. Und ich habe eine deutsche Meisterschaft mal gewonnen auf Rädern und auch mal auf Schnee. Das ist natürlich was einem besonders im Gedächtnis bleibt, klar. Aber an sich ist jedes Rennen schön.
Da gehen wir noch mal einmal kurz in dein zweites Zuhause.
Genau, ja, ja, das wird es dann tatsächlich. Ne? Ja, hast ja auch alles. Ne? Hast ein Bad und Bett und Tisch, alles gut.
Auf jeden Fall. Genau, die Familie. So, jetzt ist die ganze Familie hier am Start. Seid ihr stolz auf die Mama?
Ja, auf jeden Fall. Also was sie macht, ist natürlich außergewöhnlich. Und dass sie es dann auch gut macht, ist natürlich eine tolle Sache.
Du warst ja auch mal mit dabei, ne? Du hast auch mal, du machst Canicross, ne? Du läufst mit dem Hund, so muss man sich das vorstellen. Du hast ja so ein Gurt ums Becken und dann rennt ihr da durch die Gegend. Wie hast du das angefangen? Wie lief das bei dir?
Also ich habe eigentlich immer schon Leichtathletik gemocht und das Laufen und so weiter. Und dadurch, dass Mama dann den Sport gemacht hat, sieht man natürlich, was es da für Möglichkeiten gibt, unter anderem eben auch Laufen. Und dann selbst laufen zu können mit Hund, wo man halt noch wesentlich schneller ist halt total toll, weil man kommt durch man hat tolle Landschaften, tolle Trails und kann sich ausbauen und von daher war es eigentlich genau das Richtige.
Cool, und dann hast du zufällig noch ein paar Schlittenhunde im Garten rumlaufen, das passte perfekt, ne?
Ja, ich würde nur sagen, das hat gepasst.
Gibt es denn auch mal so Momente, wo du sagst, boah, Mama, endlich schon wieder so ein Rennwochenende?
Natürlich macht sie jetzt nicht ganz so viele Rennen, das heißt, solche Situationen gibt es nicht wirklich oft, aber manchmal, wenn sie dann schon wieder irgendwie nach draußen muss und die Hunde beschäftigen muss und naja, dann ist es schon manchmal ein bisschen anstrengend.
Macht sie das denn auch mal wieder gut? Also gibt es so ein besonderes Goodie vielleicht mal für euch dann? Jetzt, Mama, hör mal weg.
Ja, das macht sie gut, wenn zum Beispiel durch so eine Taschengelderhöhung oder vielleicht auch mal irgendwie Schokolade.
Nein, natürlich. Taschengeld und Schokolade, aber das ist wirklich.
Na komm, also das so ist es nicht. Also ich bin schon ich finde mich eine ganz liebe Mama.
Das sagen alle Mütter. Aber die Töchter sagen dann, nein, aber sie ist lieb, oder?
Ja, auf jeden Fall. Sie bemüht sich auf jeden Fall. Also das war nur Spaß, alles gut.
Also muss man auch mal diese Hundeverrücktheit in Kauf nehmen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jeder hat das Recht auf sein eigenes Hobby. Von daher ist das alles völlig in Ordnung.
Also haben wir jetzt die ganze Familie am Tisch. Eine sehr schöne Geschichte. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns habt hier quasi in euer zweitprivatestes gucken lassen, was ihr so habt.
Ja, ihr seid willkommen. Die Mascha freuen sich eigentlich immer, wenn sich andere dafür interessieren. Ist ja eher noch eine Randsportart.
Aber ich glaube, manchmal sind so Randsportarten aber halt auch gut. Also gut, dass es so ist, ne? Weil dann wird es nicht so ein Hype und nicht jeder rennt irgendwie hinterm Hund her.
Ja, das denke ich auch. Also es sollte schon ernsthaft auch betrieben werden. Jeder ist willkommen, um reinzuschnuppern, aber wenn man es dann anfängt, dann sollte man eben tatsächlich auch dranbleiben.
Dann wünsche ich dir, Antje, ganz, ganz viel Erfolg für alles das, was du noch erreichen möchtest. Noch ein paar Schneerennen auf jeden Fall, das wäre cool.
Ich arbeite darauf hin. Ne?
Und der ganzen Familie noch viel Durchhaltevermögen.
Ja, das braucht sie in der Tat. Also die ertragen schon viel.
Ganz, ganz lieben Dank.
Gerne.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.